Herr, wir danken dir, dass wir diese Tage des Zusammenkommens haben. Und es geht um nicht mehr und nicht weniger, als dass du jetzt selber uns begegnest und dein Werk an uns hast. Herr, wir wollen davon reden, dass du nicht nur freundliche Werke, sondern auch harte Zerbrechenswerke an uns tun willst. Herr, wir möchten unter allen Umständen in den Himmel kommen. Und da hilf uns, dass wir uns dir zu all dem, was du an uns tun willst, zur Verfügung stellen und nicht weigern. Du kennst unsere böse Natur, Herr. Nimm sie in dein Tod hinein und mach du aus uns etwas zu Lobe deiner Herrlichkeit. Hilf, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern dass du an uns etwas tun kannst. Amen. Wir wollen noch den letzten Vers von 28 singen.
Dich will ich
Nun leitet uns heute Nachmittag ein unser Bruder Oberkirchenrat Rudolf Schmidt aus Bielefeld über das Thema Jesus kann zerbrechen.
Matthäus 26, Vers 33 bis 35 und Vers 69 bis 75. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Petrus aber saß draußen im Hof, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Türe hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwur dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrlich, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen, und ging hinaus und weinte bitterlich. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus kann zerbrechen. Darum soll es heute Nachmittag gehen. Ich will das nicht verschweigen, dass mir das sehr schwer fällt, heute Nachmittag darüber zu reden. Denn dieses Thema ist mir eigentlich zu fremd. Das kann ich verstehen, und da habe ich eigentlich so mein Pastorenleben dran gesetzt zu predigen. Jesus kann verwandeln, Jesus kann lösen, Jesus kann erwecken, aber Jesus kann zerbrechen. Versteht ihr, wenn es hieße, an Jesus kann man zerbrechen, dann würde ich sagen, ja, dazu passt auch diese Geschichte. Diese Geschichte, wie Petrus an Jesus zerbricht und an Jesus kann man zerbrechen, dann würde ich an solch ein Wort denken, wie das Wort aus dem Matthäusevangelium: Wer auf den Stein, nämlich den Eckstein Jesus, fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Also das könnte ich wohl darüber etwas sagen. An Jesus kann man zerbrechen. Aber unsere Brüder haben das ja nun anders gesagt. Jesus kann zerbrechen. Wenn ich mir überlege, wo in Gottes Wort das Wort zerbrechen vorkommt, dann kommen mir zuerst alle möglichen anderen Worte in den Sinn. Dann denke ich an solchen Wort, das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen. Und jetzt heißt es, Jesus kann zerbrechen. Oder ich denke an solchen Wort, er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Oder ich denke an ein Wort, er heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Oder ich denke an ein Wort, der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Aber hier wird ja nun gesagt, Jesus kann zerbrechen. Das meint ja doch offenbar etwas anderes. Ich könnte auch an das schöne Wort aus unserem Gesangbuch denken, wo er zerbrochene Herzen sieht, gleich ist der Trost auch da. Ich habe mich an das Wort geklammert, mit einem zerbrochenen Herzen, wie man sich nur an einen Rettungsring festklammern und festhalten kann. Wo er zerbrochene Herzen sieht, gleich ist der Trost auch da. Aber wie gesagt, das scheint ja alles jetzt nicht gemeint zu sein. Denn das heißt ja nun ganz deutlich, Jesus kann zerbrechen. Und wenn ich es mir noch genauer begucke, dann wird deutlich, dass hier und heute Nachmittag und in dieser Konferenz jetzt jedenfalls nicht das gemeint ist, was ich eben andeutete. Man kann an Jesus zerbrechen oder auf wen der Eckstein fällt, den wird er zerschellen. Sondern dass hier heute Nachmittag gemeint ist, Jesus kann zerbrechen, Jesus zerbricht, kann zerbrechen seine Leute. Eben in dieser Geschichte seinen Mann, den Petrus. Nicht irgendeinen draußen, sondern uns. Und nun merkt ihr, wie diese Frage auf uns zukommt, ob wir uns das denn wohl eigentlich gefallen lassen wollen. Ob uns das denn wohl passt mit diesem Jesus kann zerbrechen. Jesus zerbricht. Und dass du dann vielleicht gemeint bist oder ich bin gemeint. Das andere habe ich in meinem Leben oft gebetet, Jesus, verwandle mich. Und das habe ich oft gebetet, Jesus, erwecke mich. Und das habe ich oft gebetet und bete das oft, Jesus, erlöse mich und löse mich. Aber Jesus, zerbrich mich, Ist das unser Gebet? Ist das mit in derselben Reihe bei euch und bei mir mit diesem Erwecken und Verwandeln und dem Lösen? Ist das auch eine der Heilstaten unseres Herrn? Von der es also dann unter allen Umständen nicht nur heißen müsste, Jesus kann zerbrechen, sondern vielleicht sogar Jesus zerbricht und vielleicht sogar Jesus muss zerbrechen? Aber ich will das jetzt nicht verschweigen, dass bei dem Suchen danach, wo der Name unseres Herrn mit dem Wort zerbrechen in der Heiligen Schrift denn so aktiv zusammensteht? Nicht so, man kann an ihm zerbrechen, sondern er zerbricht. Dann merke ich, dass die Heilige Schrift davon mehr weiß, als uns das wohl so deucht. Er hat mich zerbrochen, um und um. Oder wenn er zerbricht, so hilft kein Bauen. Also er als der, der zerbricht, seine Leute zerbricht. Oder ich bin gewesen wie ein zerbrochenes Gefäß, von ihm zerbrochenes Gefäß. Oder ein Satz, der dazugehört, auch wenn das Wort vom Zerbrechen nicht so dasteht, er demütigt auf dem Wege meine Kraft. Er zerbricht sie. Und wenn ich noch genauer zusehe, dann würde ich meinen, dieses Jesus kann zerbrechen und Jesus zerbricht seine Leute, dann könnte ich eigentlich die ganze Heilige Schrift so lesen. Und dann steht vor mir der zerbrochene Abraham, der auf den Berg geht, den Sohn zu opfern. Oder dann steht vor mir der zerbrochene Jakob und er hinkte in den Sonnenaufgang hinein, aber ein zerbrochener und zerschlagener Mann. Und dann steht vor mir der Petrus, der zerschlagene und zerbrochene Petrus, der hinausgeht und nur noch weinen kann. Und dann steht vor mir der zerbrochene Paulus mit dem Pfahl im Fleisch, der zerbrochene Paulus unter dem Wort, lass dir das genug sein, dass ich dir gnädig bin. Und wenn ich dann weitersehe in die Geschichte des Volkes Gottes, dann merke ich, dass immer und überall mir solche Menschen begegnen, die er zerbrochen hat, Menschen, die auch davon sprechen, wovon wir so wenig sprechen, eben von diesem Zerbrechen durch den Herrn, dann steht vor mir der Däne, der das von seinem Leben sagt, alles, was Gott gebrauchen will, macht er zuerst zu nichts. Oder der gesagt hat, das Steigen im Gottesverhältnis ist daran erkennbar, dass man degradiert wird, dass man von ihm zerbrochen wird. Oder dann steht vor mir das Wort von Martin Luther, Gott verheißt alles Denkbare und Hiob kommt auf den Misthaufen. Gott sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Und wenn es auf die Probe kommt, steigen die Wasser höher und höher. Gott kommt und was er verheißen hat zu bauen, das bricht er ab. Gott zeigt einen Weg und man sieht keinen Ausweg. Will er dich sehend machen, so macht er dich blind. Und will er dich ganz machen, so schlägt er dich in tausend Stücke. In tausend Stücke. Jesus zerbricht nicht die draußen, sondern seine Leute. Und ihr merkt, wie nun noch einmal die Frage auf uns zukommt, Ist das eigentlich auch das, was ich wünsche? Ist das das, was ich auch will und was ich etwa mir erbitte? Aber wenn das nun wirklich so ist, liebe Brüder und Schwestern, wenn das so durchgängig ist, trotzdem wir es so verschwiegen haben und verschweigen, dieses mit dem Zerhauen in tausend Stücke und mit diesem Jesus zerbricht seine Leute, warum verschweigen wir das eigentlich so? Warum reden wir eigentlich nicht davon? Warum ist das nicht auch ein Stück unseres Sprechens und unseres Verkündigens? Warum kommt das höchstens irgendwann so einmal irgendwo so in einem Gebetsvers vor, zerbrich, vertilge, ja zermalme, was deinem Willen nicht gefällt? Da kommt's mal vor. Wenn ich's recht sehe, ist das die einzige Stelle im Gesangbuch, wo einer so betet. Wie kommt das eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Ein Mann wie Blumer, der muss da wohl auch was von geahnt haben und verstanden haben, wenn er einmal dieses merkwürdige Wort von unserer Erziehung der Kinder sagt, dass er sagt, da lehren wir unsere Kinder den Vers, weil ich Jesu Schäflein bin, führt er mich auf gute Weide. Ich sage, nein! Weil du Jesu Schäflein bist, deswegen hast du Wolle und du musst sie scheren lassen. Man hat die Schafe nicht wegen der Weide, sondern man hat sie wegen der Wolle. Wir sollten opponieren gegen alle diese Sprüche und Verse, die von frühester Jugend an unseren Kindern lauter Schmeicheleien ins Herz legen, dass kein Kind mehr daran denkt, dass es seine Haut lassen muss für den lieben Gott. Dass kein Kind mehr daran denkt, dass das auch dabei passieren kann. Jesus zerbricht mich. Ich sage noch einmal, liebe Brüder und Schwestern, warum verschweigen wir das eigentlich so hartnäckig? Warum rechnen wir so wenig damit? Merkwürdig, wenn die neuen Theologen irgendetwas in der Heiligen Schrift verschweigen und nicht mehr weitergeben in die Gemeinde, dann sind wir auf einmal hellwach und dann sagen wir, nein, das darf nicht verschwiegen werden, das darf nicht irgendwo so am Rande stehen, das darf nicht zu kurz kommen. Warum verschweigen wir denn eigentlich auch das? Meint ihr das Verschweigen der neueren Theologen von bestimmten Dingen? Wöge bei Gott mehr oder weniger als unser Verschweigen? Jesus kann zerbrechen? Wenn das so ist, der Altreichsrat unseres Jungmännerwerkes, Dr. Stange, hat 1932 den jungen Männern in unserem Jungmännerwerk den Satz geschrieben, evangelische Jugendarbeit treiben heißt, Jugend auf das Leiden vorbereiten, sie darauf vorbereiten, dass sie zerbrochen werden. Warum verschweigen wir das eigentlich? Oder wenn jetzt einer kommt, ich muss ja damit rechnen, dass eine ganze Reihe jetzt kommen und sagen, wir verschweigen es ja gar nicht, wir haben es ja hier aufs Programm gesetzt und im Gesangbuch singen wir eben auch den Vers, zerbrich, vertilge, ja, zermalme, was deinem Willen nicht gefällt, dann meine ich aber doch, wenn wir uns nun schon damit beschäftigen, dann geschehe auch wieder etwas sehr Merkwürdiges. Dann geschehe nämlich das Merkwürdige, dass wir im selben Augenblick, wo der Herr einen seiner Leute zerbricht, wir meinen, wir müssten ihn mit unserem Gebet da herausbeten und da herausholen. Und wenn wir überhaupt uns in unserem Gebet darauf einlassen, Jesus ganz zerbrechen, dann sind wir jedenfalls sehr schnell bei der Hand, ich bin das jedenfalls, meinem Herrn bestimmte Vorschläge zu machen, wie denn wohl das Zerbrechen aussehen müsste und aussehen dürfte und in welchen Grenzen es sich zu vollziehen hätte. Jesus kann zerbrechen, das meint nicht, dass er sich vorschlagen lässt, wie das aussieht, und dass er sich von seinen Leuten bestimmen lässt, in welchen Grenzen sich das vollzieht. Da sagst du, dies ist tatsächlich jetzt eine harte Geschichte, die du hier und sagst, und das habe ich auch gar nicht so gesehen. Aber lasst uns doch jetzt, weil sie uns so gestellt ist, noch etwas dabei bleiben. Wir werden das zur Kenntnis nehmen müssen. Nun sage ich zuerst einmal, ob uns das passt oder nicht, dass dieser Satz tatsächlich von der Heiligen Schrift und von dem Leben derer, die in der Heiligen Schrift und in der Geschichte von Gottes Volk vor uns steht, so bestätigt wird. Dass man die Geschichte derer, die zu Gottes Volk gehören, geradezu beschreiben kann als die Geschichte der von ihm, dem Herrn, zerbrochenen Leute. Ich las in diesen Tagen in einer Predigt von dem verewigten Professor Iwans, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Das hat einer gesagt, der kein Christ war. Es scheint mir aber so, als ob diese Meinung dessen, der gar kein Christ war, im Grunde heute auch die Meinung der Christen ist. Die Christen müssten erlöster aussehen. Offenbar hat das ja schon in der korinthischen Gemeinde eine Rolle gespielt bei der Auseinandersetzung mit dem zerbrochenen Paulus, dass die ihm auch gesagt haben, Paulus, wenn du wirklich ein Christenmensch bist, du hast uns ja was von Gottes Gnade gesagt und von Gottes Herrlichkeit in deinem Leben, aber das müsste doch eigentlich ganz anders aussehen. Und wir wissen, wie er dann im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes sagt, es wird schon so sein, dass ihr danach seht und dass ihr danach fragt. Und er schämt sich nicht einmal vor der korinthischen Gemeinde zu sagen, ja, so habe ich ja selber wohl gemeint, dass ich nicht vor euch immer stehen müsste als der Zerbrochene, von dem Herrn Zerbrochene, sondern die Christen müssten erlöster aussehen. Aber der Herr hat sich nicht darauf eingelassen, Er hat mich den zerbrochenen, armseligen Paulus sein lassen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Liebe Brüder und Schwestern, was ist eigentlich los unter uns, auch in meinem eigenen Leben, dass mir dies mit dem heidnischen Wort von dem heidnischen Philosophen, die Christen müssten erlöster aussehen, dass mir das eingeht, ja, wie irgendeine gute, herrliche Speise. Dass ich das auch meine. Und dass ich mich so schrecklich gerne daran vorbeidrücke, Jesus zerbricht mich. Sollte das nicht auch ein Dienst sein, den wir uns auf solcher Glaubenskonferenz einander tun sollten, dass wir einander an die Hand nehmen und uns helfen, dass wir von diesem verfluchten Wort loskommen? Es geht nicht darum, dass die Christen erlöster aussehen müssten, sondern es geht darum, dass die Christen zu dem stehen, was der Herr über ihr Leben sagt, und ihr Leben so sein lassen, wie der Herr ihr Leben haben will. Und wenn es das ist, der Herr zerbricht mich. Von Spurgeon gibt es merkwürdigerweise eine ganze Reihe von Worten, die sich mit diesem Zerbrechen der Christenmenschen beschäftigen. Er sagt, er habe immer und immer wieder vor diesem Dunkel gestanden, warum die Kinder des Lichtes oft im Lichte wandeln, warum die Verkündiger des Tagesanbruchs oft selbst in zehnfache Nacht gehüllt sind. Und dann sagt er, dem Gott das geschenkt hat, dass er Werkzeug war in Gottes Hand, Tausende und aber Tausende zur Errettung zu führen. Nicht nur, dass etliche gerettet wurden, sondern der Name von Spurgeon wird ja von Tausenden genannt einmal, dass er Werkzeug war in Gottes Hand. Er sagt, sind wir gehoben durch eine große Erweckung, durch den Erfolg im Gewinnen von Seelen, so wären wir wie der Spreu, die der Wind verweht, wenn die Zucht der Gnade nicht das Schiff unseres eitlen Ruhmes durch den Sturm zerbräche und uns nackt und einsam auf den Felsen schleuderte. Merkt ihr, da ist wieder das mit dem Zerbrechen, wenn er nicht das Schiff unseres Lebens zerbräche und nackt und einsam auf den Felsen schleuderte. Oder noch ein Wort von Spurgeon, aber dann sei es damit genug, er gebraucht Werkzeuge, aber ihre Schwachheit soll offenbar werden. Merkt ihr, was ist da eigentlich bei uns rumgedreht, jedenfalls bei mir? Dass wir doch immer wieder auch bei denen, die uns das Evangelium zu bringen haben, gerne gucke nach den großen christlichen Persönlichkeiten, wie wir dann sagen, die erlöster aussehen, wo etwas merkt, aber doch nicht zerschlagene, armselige Leute, die nur eins haben, dass ihnen Gottes Gnade genug ist. Aber so sehr ich mich gegen dieses ganze Thema gewehrt habe, ihr habt das gemerkt, so sehr muss ich nun in dieser Stunde denen, die es uns gesetzt haben, doch danken. Und wenn es keinem anderen heute hülfe, Und was hier gesagt wird, ich müsste mich jedenfalls bei den Brüdern, die dieses Thema gesetzt haben, herzlich bedanken, dass über dem Nachdenken über dieses Wort Jesus zerbricht mich, ich viel gelernt habe. Das jedenfalls gelernt habe, dass das mit dazugehört und dass das mit den Erlöster aussehen gar nicht der Normalzustand ist, sondern dass es jedenfalls der Normalzustand ist, Jesus zerbricht mich. Dass es so ist wie unsere Väter vor 100 Jahren, es wohl noch besser gemerkt haben als wir. Hier in unserem Liederbüchlein steht auch der Vers aus dem Anfang der Erweckungszeit. Das war ja so dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, war schwach, gebeugt und leer. Also eben nicht dieses mit dem, die Christen müssten erlöster aussehen und dann geht es weiter, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Merkt ihr, da ist wieder das Wort Zerbrechen drin, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst. Ob wir das nicht einfach uns jetzt sagen lassen müssten, dass das dazugehört? Und dass wir uns dadurch ruhig in einen Schrecken hineintreiben lassen sollten, dass das in unserem Leben so wenig eine Wirklichkeit ist? Und dass wir, wenn Gott einmal anhebt, einen Menschen zu zerbrechen, im Grunde genauso dann reden, wie die anderen, die den Herrn gar nicht kennen, und dann in unseren Gebeten dem Herrn bestimmte Vorschriften machen, dass er den anderen oder mich, wenn es mich gepackt hat, doch möglichst schnell aus diesem Zerbrechen wieder herausführen müsste? Und noch eins an dieser Stelle. Ist das denn vielleicht so mit diesem Jesus zerbricht mich und mit diesem zerbrochenen Werkzeug in Gottes Hand, mit dem Gott sein Wunder tut, ist das denn nicht vielleicht doch so gemeint, dass das nur ein Stück Übergang ist, sozusagen eine Schule Gottes, sozusagen eine Klasse, in die ich mal rein muss, aber womit ich dann rechnen kann, dass ich dann irgendwann einmal, wenn ich die Lektion da gelernt habe, in dem Zerbrechen dann aus dem Zerbrechen wieder herauskomme und dann die anderen Verheißungen meines Gottes über meinem Leben stehen? So habe ich es mir auch wohl zurechtgelegt, als ich vor ein paar Jahren wirklich wie ein zerbrochenes Werkzeug da beiseite lag und eigentlich mein Leben zu Ende sein sollte, nach der Meinung der Ärzte. Da habe ich das so gemeint, nach 5 Monaten, als ich wieder da war. Naja, das ist so die Station gewesen mit dem Zerbrechen. Und jetzt bin ich aus dem Zerbrechen wieder raus und so, jetzt habe ich das vielleicht mehr oder weniger gut gelernt und die Brüder haben auch darum gebetet, dass Gott mich aus diesem zerbrochenen Zustand da wieder herausholen möchte. Ich habe das so gemeint und wer entdeckt sich, indem ich das jetzt so ausspreche, nicht dabei, dass er das vielleicht auch so meint und oft gemeint hat in seinem Leben? Aber ich meine, dass es so nicht richtig wäre. Ich Ich glaube, dass unser Gott zwar sehr merkwürdige Wege mit einem Menschen gehen kann, so und so und zerbrochen so und zerbrochen so, zerbrochen durch Krankheit, zerbrochen durch Sünde und Schuld, zerbrochen da und da, und dass sich das dann mal wieder abwechselt und dass Gott einem dann wieder eine andere Zeit schenkt, dass das mag wohl so sein, aber ich meine dies mit dem, der mit zerbrochenen Stäben da seine Wunder tat, das wäre nicht so gemeint, auf Zeit zerbrochen, und dann kommt es nachher dann wieder mit dem, die Christen müssten erlöster aussehen, und dann käme nachher doch wieder die strahlende christliche Persönlichkeit, die auf jeden Eindruck macht, sondern ich meine, dass man wohl damit rechnen muss, mit dem Jesus kann zerbrechen, dass das auch sein kann, immer. Und dass das auch sein kann, nun will ich noch ein paar Beispiele einfach dazu sagen. Und wollte gerne hier noch deutlich machen, wie zerbrochene Menschen, wie von Jesus zerbrochene Menschen denn ihren Weg gegangen sind und wie das wohl ausgesehen hat, dieses, der mit zerbrochenen Stäben seine Wunder tat. Und nun würde ich einmal euch erinnern an jenen Pastor im Lager in Buchenwald, ein zerbrochener und zerschlagener Mann, Paul Schneider, zerbrochen um und um, und heute noch lebt ein Mensch, der sagt, dieses zerbrochene Werkzeug in Gottes Hand hat mir das Leben gerettet und mir den Weg zum ewigen Leben gezeigt. Dadurch, dass er aus dem Bunker und aus dem Gefängnis heraus über den Appellplatz im Lager ein Wort von Jesus rief. Versteht ihr, nichts von dem Christen müssten erlöster aussehen, sondern unmittelbar nach diesem Wort ein blutig zusammengeschlagener Mann, dessen Sarg wir nicht mal öffnen durften. Aber Werkzeug in Gottes Hand. Oder ich denke an meinen Freund und unseren Bruder, Johannes Busch, ich stand vor ein paar Tagen an seinem Grab in Witten und alles wurde wieder lebendig, dies letzte Abschied nehmen. Ein zerbrochenes Werkzeug Gottes hat auch darunter gelitten. Und dann eins seiner letzten Worte, ich habe entsetzliche Schmerzen. Aber drinnen bin ich ganz fröhlich. Fröhlich, dass er mir gnädig ist. Der mit zerbrochenen Stäben seine Wunder tut. Und versteht ihr, so könnten wir nun fortfahren und könnten ein Bild nach dem anderen uns vor Augen stellen, wie scheinbar die Lust unseres Gottes ist, eben das nicht zu machen, mit dem die Christen müssten erlöster aussehen, sondern wie es seine Lust ist. Jesus kann zerbrechen und dann mit zerbrochenen Leuten sein Werk zu tun, etliche zu retten. Und ich würde gerne jetzt noch zwei Dinge aussprechen. Eines von den zerbrochenen Werkzeugen unseres Gottes war ja wohl der Mann, dessen Namen wir alle kennen, Dietrich Bonhoeffer, den man dann nachher noch am 9. April auf viehische Weise im Konzentrationslager um zerbrochen hat und aus dem Gefängnis heraus sein Wort, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würchte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Zerbrochen. Zerbrochenes Werkzeug in Gottes Hand. Und doch wird dieser Name auch genannt werden, Dietrich Bonhoeffer, der Name dieses von Jesus zerbrochenen Menschen. Wenn Menschen bei Gott sich für ihre ewige Errettung bedanken werden. Oder ein letztes Beispiel endlich, wie Menschen, zerbrochene Menschen, ihren Weg gehen, Werkzeuge in Gottes Hand. Jenes Wort aus dem Ghetto in Warschau, merkt ihr, Menschen, die nicht mal den lebendigen Heiland kennen, die nur sich an Gottes Wort und an Gottes Verheißungen im alten Bund klammern konnten. Und dann steht das Letzte da, Gott von Israel, du hast alles getan, dass ich nicht an dich glaube. Du hast uns zerbrochen und um. Solltest du meinen, mich von meinem Wege abzubringen, so sage ich dir, mein Gott und Gott meiner Väter, es wird dir nicht gelingen, du kannst mich zu Tode peinigen, ich werde immer an dich glauben. Zerbrochenes Werkzeug in Gottes Hand, aber eben Werkzeug in Gottes Hand. Nun darf ich noch einmal einfach zum Schluss fragen, ich empfinde das jetzt alles selber so mir so neu und so ungewöhnlich, denn ich führe ja gar nicht solch ein zerbrochenes Leben. Ich führe ja ein höchst achtbares Leben, so wie man heute in diesem scheinchristlichen Abendland als Kirchenführer, wie man so schön sagt, nun eben sein Leben führt. Aber sollten wir nicht doch in dieser Konferenz einfach den Raum dafür haben, über solche Dinge zu sprechen? und uns gegenseitig an die Hand zu nehmen und sagen, müsste davon nicht auch in unserem Leben gesprochen werden? Versteht ihr, ich bin so bange und ich bin so feige, dass ich mir das gar nicht auf den Leib wünschen kann. Und wenn ich das so manches Mal jetzt mitgesungen und gebetet habe mit dem zerbrich, 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 ich mag es heute gar nicht mehr tun. Ich bin ja so bange und so feige und ich möchte ja gar nicht zerbrochenes Werkzeug in Gottes Hand sein. Das andere passt mir ja viel besser, mit dem die Christen müssten erlöster aussehen. Aber sollte nicht solche Glaubenskonferenz der Ort sein, wo man sich gegenseitig dabei hilft? Versteht ihr, sich nicht zum Martyrium oder zum Zerbrechen drängt, das schon gar nicht, dann könnte es wahrscheinlich wieder ganz verkehrt gehen, sondern dass wir darüber sprechen und dass wir betend so vor unseren Herrn treten und sagen, vergib uns das doch, dass dies mit dem Jesus kann zerbrechen, so wenig in unseren Blick gekommen ist. Und nun hilf du uns weiter. Und abschließen will ich mit einem Gedicht eines unbekannten amerikanischen Soldaten. Ich bat Gott um Kraft, um etwas zu leisten. Ich wurde schwach, auf dass ich in Demut gehorchen lerne. Ich bat um Gesundheit, um Größeres zu tun. Ich erhielt Krankheit, auf dass ich Besseres tue. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Ich erhielt Armut, auf dass ich weise werde. Ich bat um Macht, um Menschenruhm zu ernten. Ich erhielt Schwäche, auf dass ich Gottes Hilfe suche. Ich erbat alles, um mich des Lebens zu erfreuen. Ich erhielt das Leben, um mich an allem zu freuen. Ich bekam nichts von dem, was ich erbat, und doch alles, was ich erhofft hatte, fast gegen mein Wollen, fand unausgesprochen Beten Erfüllung. Unter allen Menschen bin ich sehr reich gesegnet. So betet ein Mensch und so dankt ein Mensch, über dem das Wort steht, Jesus kann zerbrechen.
Wir haben oft gesungen, wohlan so für uns all zugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Ich glaube, man macht sich nicht klar, was man da eigentlich singt. Aber nun wollen wir mal den Vers singen, erst von den zerbrochenen Stäben. 21, Vers 4. Moment mal, das ist also kein Gesang. Wir wollen mal aufstehen. Du meine Seele singe, geht das. Du meine Seele singe.
Ja, stets dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was angebeugt und leer, das zerbrochen Stäben von deiner Wunder kam und mit geknickter Leben die Feinde untertan.
Ich habe den Eindruck, dass unser Bruder uns etwas sagen konnte, weil nicht er das Thema behandelt hat, sondern weil das Thema ihn behandelt hat. Und nun konnte er weitermachen und uns mit diesem Thema behandeln. Wir werden das, was jetzt gesagt und besprochen werden müsste, kaum viel ausschöpfen können. Aber wenn ein paar Brüder da was dazu sagen, ich möchte nur eins vorweg sagen. Ich habe einen Aufsatz geschrieben, worin das Geheimnis der Erweckungsprediger lag. Und da habe ich gesagt, die konnten die Rechtfertigung aus Glauben, dass Jesus gerecht macht, so sagen, dass ein Mensch nicht eingeschlafen ist und hat gesagt, alles gut, sondern so aufstand und sich bekehrte. Und darauf bekam ich eine Antwort von dem Leiter vom Ableger von der Terstegen-Zug-Konferenz in Baden, vom Leiter des Hennövertags in Baden, Dekanhaus, und sagte, lieber Bruder Busch, ich habe mich mit den gesegneten Erweckungsleuten auch beschäftigt, nicht nur Pfarrer, also Tilman Siebel und so Leute, auch Laien. Ich habe mich auch beschäftigt mit den Leuten, von denen Wirkungen ausgingen. Du hast das noch zu oberflächlich behandelt, dass sie Römer 3, also die Rechtfertigung, erwecklich predigen konnten. Es war was anderes. Das Geheimnis ihres Lebens war, dass sie zerbrochene, total zerbrochene Leute waren. Hofacker, der Erweckungsprediger in Württemberg, ist mit 34 Jahren gestorben. Ein kranker Mann, der sich auf die Kanzel schleppte. Krummacher lag unterm Zorn Gottes und hat immer wieder gerungen um einen Lichtstrahl der Gnade vom Kreuz. Hiller ist stumm geworden, nicht? Und so könnten wir weitermachen. Ich glaube, Haus hat recht, Dekan Haus. Das Geheimnis eines gesegneten Lebens ist, dass man zerbrochen ist. Nun darf ich erst einmal unseren Bruder Geig um ein kurzes Wort bitten. Wir haben also noch 20, 30, 40 Minuten Zeit.
Sie haben sich einen gewissen Gegensatz gestellt. Muss das ein Gegensatz sein?
Gut, wir kommen nochmal drauf zurück. Wir kommen nochmal zurück, die Frage ist klar. Also jetzt bitte, ich komme, in jedem Fall komme ich nochmal drauf zurück, im Schlusswort.
Sieht sich ja niemand diesen tiefen Flügen entziehen können, wenn wir bei jedem Satz zugehört. Man braucht ja nur in den Saal zu sehen. Und wenn das schon eigenartig ist, dass man von Nachmittags 2 Uhr ab aufmerksam zuhört, dann meine ich, das andere wäre auch eigenartig gewesen, dass wir bei all dem klar werden von den Zerbrechen, das Jesus übt, nicht nur, dass man an Jesus zerbrechen kann, dass man bei all dem, was uns hier so klar wurde, dass man sich dem nicht entziehen kann, man immer an einen Mann denken musste, dessen Name vorher verlesen war aus der Schrift und der nachher nie mehr erwähnt wurde, der aber immer dabei war und der eigentlich jeden Satz bestätigte. So wie man im Kindergottesdienst eine Geschichte erzählt und dann auf das Flanellbild zeigt und sagt, da könnt ihr es sehen und da wird es bestätigt und so geht das da in der Geschichte zu. Hat nicht denn bei jedem Satz immer der Petrus da gestanden und man konnte auf den Petrus sehen und ihn fragen, Petrus, was sagst du dazu? Sagst du ja oder widersprichst du oder stellst du Fragen oder empfindest du das als einen unerträglichen Gegensatz? Ich habe immer auf den Petrus Fragen schauen müssen und ich meinte, ich hätte den Petrus so verstanden, dass er von Anfang bis zu Ende immer ja gesagt hätte, so ist das. So ist das. Und dann nicht theoretisch und nicht theologisch, sondern aus seinem eigenen Leben bestätigt. Wir haben ja als letzten Satz der Schriftlesung gehört, dass der Petrus hinausgegangen ist und dann bitterlich weinte. Da hat er das selber an sich erfahren. Er hat dann keinen Vortrag darüber gehalten, er ging hinaus als ein Mann, der das tatsächlich erfahren hat. Jesus hat mich jetzt zerbrochen. Die Tränen, die der Petrus da weint, die hätte er ja nie in seinem Leben geweint, wenn er Jesus nicht kennengelernt hätte. Ob es dann an Tränen überhaupt gefehlt ist, bezweifle ich. Wahrscheinlich hat es die anderen Tränen, die es bei uns gibt, auch bei Petrus gegeben. Tränen, die man weint, wenn man traurig ist oder Schmerzen hat oder enttäuscht ist oder wütend wird oder dass man denkt, man hat jetzt andere zum Weinen gebracht durch sein Wesen und Hartherzigkeit und Unversöhnlichkeit. Alles das mag ja wohl auch da gewesen sein. Dies jedenfalls sind ganz besondere Tränen. Und ich weiß nicht, wer von uns ehrlich sagen könnte, solche Tränen hätte es bei ihm im Leben auch schon gegeben. Und darum meine ich, wäre das gut gewesen, dass wir festgehalten worden sind zum genauen und noch genaueren Zusehen. Diese Tränen, die man so gewöhnlich ausgibt als Tränen, die ein Mann über sich selber weint, weil er über sich selber enttäuscht wird. Diese Tränen sind noch nicht genau erfasst. Hier muss man auch sagen, man muss hier genauer zusehen. Diese Tränen hat der Petrus in dem Moment geweint, nicht über sich selber. Man muss es jetzt genauer zu erfassen suchen. Dies sind Tränen eines Menschen, der darüber weinen muss, was er selber Jesus zugefügt hat. So meine ich, müsste man diese Tränen fassen. Und die Tränen gehen, was hätte er nicht geweint, wenn er Jesus nicht kennengelernt hätte. Und wenn er damals schon losgelassen worden wäre, als er rief, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und da fängt eigentlich dieses Zerbrechen schon an. Da hat Jesus schon die Stunde im Auge, wo er diesen Mann zerbrechen will. Und darum hält er ihn fest und sagt, ich will dich zum Menschenfischer machen. Und so ging das zu. So hat Gott hier einen Mann zum Menschenfischer gemacht, dass er ihn zerbrochen hat. Und darum allein gibt es da die Sätze beim Petrus, wie der anfängt zu sprechen. Der hat ja nach seinem Weinen auch wieder gesprochen. Und das, was der Petrus dann spricht, das kommt in neues Licht von diesem Weinen her. Von seinen Tränen, die er nur deswegen weint, weil Jesus ihn nicht losgelassen hat. Und weil er sich mit Jesus eingelassen hatte. Nach diesem Weinen sagt der Petrus, als er gefragt wird, Simon, Jonas, hast du mich lieb? Da sagt der Petrus, und da spürt man das Zerbrechen noch drin, in der Art, wie er das Ja da spricht. Da sitzt das Zerbrochensein noch drin und das nicht mehr anders. Können diese Hand, die der zerbricht, festhalten und küssen und sagen, ohne diese Hand kann ich nicht mehr leben. Ja, sagt er, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe. Da sagt der Petrus vor Gericht, vor dem höchsten Gericht, er könne das Urteil nicht annehmen. Und das war keine Sturheit eines Menschen mit Stiernacken, der jetzt die Hörner singt und sagt, da gehe ich gegen an. Das sagt, da liegt auch das Zerbrochensein drin. Ich kann doch nicht mehr anders. Wir können das nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gehört und gesehen haben. Da liegt auch das Zerbrochensein drin von dem Weinen hier. Und wie herrlich das in Erfüllung geht, wie der Herr ihm sagt, wenn du dich einmal bekehrst, Petrus, so stärke deine Brüder. Und daraufhin muss man den ganzen ersten Petrusbrief durchlesen, wie der Mann Brüder stärkt, wie es Gewitter heranzieht und dann reinbricht. Der Mann, der zerbrochen war und dem alle Kraft genommen war, der konnte anderen Kraft mitgeben. Das sind die geheimnisvollen Wege unseres Herrn. Der und gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat. Das ist ein Satz aus dem Munde eines Mannes, der nur noch weinen konnte in Tränen, die er nie geweint hätte im Leben. Die hätte es nicht zu geben brauchen. Die hätte er umgehen können. Der nur geweint hat, weil er sich mit Jesus eingelassen hatte.
Darf ich, Bruder
Bruder Tichtmeier um kurz Wort bitten.
Wie Gott zerbrechen kann, das können wir eigentlich nur am Kreuz seines Sohnes sehen. Da wurde zerbrochen. Ganz zerbrochen. Zerbrochen für dich und mich. Und weil das an dem Sohn Gottes geschah, darum gibt es für uns ein gesegnetes Zerbrochenwerden. Das Geheimnis unseres Zerbrochenwerdens ist das Zerbrochenwerden Jesu an seinem Kreuz. Aber es ist ein seliges Geheimnis für die Kinder Gottes. Warum wird so wenig darüber gesprochen? Eben weil es ein Geheimnis ist. Aber wo dieses Geheimnis aufleuchtet, da hören die Gotteskinder sofort zu. Warum war es vorhin solch eine Stille in diesem Saal? Nicht die Stille des Mittagsschlafes, sondern die Stille des Geistes Gottes. Weil wir auf das Geheimnis Gottes lauschten und in dieses Geheimnis hineinsehen durften. Und darum war es eine gottgeschenkte Stunde heute Nachmittag. Aber nun noch einmal etwas von diesem tiefen, seligen Geheimnis des Zerbrochenwerdens der Kinder Gottes durch Jesus. Als Vater Bodelschwing und seiner Frau in 14 Tagen 4 Kinder genommen wurden, da hat er, Bodelschwing, junger Pfarrer in Delwig in Westfalen, seiner Mutter einen Brief geschrieben, als er dem 4. Kind die Augen zugedrückt hatte. Im vorigen Jahr habe ich diesen Brief vom alten Bodelschwing im Neukirchner Abreißkalender abdrucken lassen. Auf der Rückseite einer Betrachtung. Was hat Bodelschwing gesagt? Als ich erfuhr, wie hart Gott sein kann, da wurde ich barmherzig. Seht, das ist das Zerbrechen der Kinder Gottes. Da ist das tiefe Geheimnis dieses großen Mannes der Liebe. Indem Gott ihn zerbrach, wurde er ein König, ein königlicher Fürst der Barmherzigkeit Gottes. "35 Jahre habe ich junge Menschen für den Dienst der Liebe im Reiche Gottes erzogen und gebildet. In meinem Zimmer hing ein Vers. In meinem Gebetskämmerlein. Und dieser Vers hieß: Des Sohnes Rechte in tief verborgenem Sinn gürtet die Knechte und führt sie stets dahin, wo sie es deuchte, lauter sterben. Er aber lässt sie den Segen erben. Geheimnis des Zerbrechens. Oh, wie oft habe ich mit jungen Brüdern, aber auch mit vielen Alten, vor diesem Wort an der Wand gestanden und habe es ihm vorgelesen. Wenn wir miteinander im Zerbrochenwerden standen, an Leib, Seele und Geist, er aber ließ uns den Segen erben. Bei uns in Bethel, wo im Lauf fast eines Jahrhunderts Hunderttausende von Menschen eingekehrt sind, zerbrochene Menschen, da geht man in dieses große Werk der Liebe und der Heilung hinein. Auf einer Straße, die heißt Königsweg. Sie heißt nicht Königsweg, weil damit irgendetwas Geistliches ausgedrückt werden sollte, damals, als man ihr den Namen gab, sondern sie wurde Königsweg geheißen, weil sie gebaut wurde, als der König von Preußen einmal Bethel besuchte und diese Straße für ihn sozusagen gebaut wurde. Aber diese Königsstraße ist ein Königsweg Gottes geworden für die Zerbrochenen. Und nun stehen vor mir diese Tausende von Müttern, die mit solch einem elenden Patmoskind kamen. Mütter, die mit einem zerbrochenen Menschenkind diese Straße hinaufwandelten. Und es war ein Königsweg, dieser Weg des Zerbrochenwerdens. Frauen, die ihre Männer bei uns ablieferten, gebunden und verloren und zerbrochen. Aber der Königsweg nahm sie auf. Der Königsweg Jesu, des am Kreuz Zerbrochenen, der die Wege der Zerbrochenen in Segen verkehren kann. Meine lieben Schwestern und Brüder, ich habe in einem langen Leben, in ungezählten Fällen, das Geheimnis der Zerbrechungswege meines Königs gesehen und an mir selber erlebt. Er hat mich oft zerbrochen. Aber im Zerbrechen gab er Segen mir.
Und nun müssen wir, dürfen wir, zu einem anderen Teil kommen, nämlich zum Opfer. Wir wollen mal zu dem dabei ein Lied singen. Ja, das ist das Unglück, dass es tausend Melodien gibt. Die Melodie, glaube ich, kennt kein Mensch. Dass Jesus ich bleib ewig aus. Mir geht nicht mehr, wie singt ihr das? Also nehmen wir uns anders. Ich einige mich heute Nachmittag mit Bruder Deitenbeck darüber. Wir wollen mal, ich bin durch die Welt gegangen, sehen wir mal, ja. Nummer 37, erinnere mich dran, dass wir nachher uns über die Melodie ein so morgen singen können. 37, ich bin durch die Welt gegangen.
Ich bin durch die Welt gegangen. Thank you.
Ich muss vielleicht doch ganz kurz eben auf die Frage, die der Bruder gestellt hat, antworten. Ich bin sehr froh, dass unser Bruder Schmidt einmal dieser Irrlehre zu Leibe gegangen ist, dass Christen erlöst aussehen müssen. Es ist eine billige Rede geworden heute, dass junge Jugenddiakone und so weiter sagen, wir sagen der Jugend nicht mehr von Jesus, wir wollen am Missionsfeld nicht mehr predigen, sondern wir wollen ihnen durch unser Leben zeigen, was es Christsein ist. Da kann ich nur sagen, könnt ihr das? Ich kann es nicht. Den Mut hätte ich nicht, in meinem hohen Alter hinzustehen und zu sagen, ich wage nicht von Jesus zu reden, ich will aber unter ihnen beweisen in meinem Leben, was Christsein ist. Je älter man wird, desto mehr zeigt an der Heiland sein Versagen und seine Sünde und seine Armut, dass man bloß noch singen kann, wenn ich mich selbst betrachte, wird mir arm und weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe, dann freut sich mein erlöster Geist. Ich glaube, dass es wirklich ein Gegensatz bleibt. Nun habe ich in meinem Leben Christen kennengelernt, die sahen erlöst aus. Ich denke, meine eigene Mutter. Und da kann ich nur sagen, ich habe mir mal aufgeschrieben, richtig zerbrochene Leute sehen erlöst aus. Dass selbst Nietzsche es merken würde. Aber sie wissen es selber nicht. Sie wissen es selber nicht. Und wenn es einer weiß, ich sehe erlöst aus, dann ist er weder gläubig noch zerbrochen. Ist richtig?
Genau.
Oder will einer Bruder mir widersprechen? Aber es soll jetzt von den jüngeren Brüdern noch ein Kurzwort gesagt werden. Darf ich unseren lieben Bruder Rolf Schäffbuch bitten aus Ulm?
Es ist von den Vätern gesprochen worden, die zerbrochen sind. Ich denke an unseren schwäbischen Vater Johann Albrecht Bengel. Das war ein begnadeter Lehrer der Bibel und hat darauf gebrannt, dass er der akademischen Jugend in Tübingen als Professor dienen dürfe und wurde Jahr um Jahr übergangen bei der Berufung. Und schließlich ist er in einem Winkel von Württemberg gelandet, wir würden heute sagen, als Studienrat, als Klosterpräzeptor von Denkendorf und musste sich mit 14-jährigen Burschen herumschlagen. Er ist so weit gekommen, dass er einmal sagt in seinen Lebenserinnerungen, so oft ihm einer dieser Buben begegnet, könne er nur den Hut tief ziehen. Vor diesem jungen Burschen, weil der noch nicht so viel falsch gemacht habe im Leben wie er. Und dann nochmal den Hut ziehen, dass dieser junge Bursch noch so viel Gelegenheit hätte, Gutes zu tun, viel mehr als er. So zerbrochen war er. Und doch jetzt kommt das andere dazu, Korintherbrief, als die Gedemütigten und doch gehalten, als die Geschlagenen doch nicht ganz am Ende. Dass dieser Mann ein Buch geschrieben hat, den Gnomon, eine Erklärung des Neuen Testamentes, die gehört heute noch zum Standardgepäck eines jeden Theologen, nach 200 Jahren. Nicht, wir wissen kaum mehr, wer der Harnack war vor 50 Jahren. Bei Theologen geht das so schnell vorbei. Dass Gott solchen gedemütigten Leuten solche herrlichen Siege gibt, von denen sie selbst gar nichts wissen, aber von denen die Gemeinde Jesu lebt. Und deshalb können wir es uns vielleicht gar nicht erbitten, dass uns der Herr zerbrechen soll, wenn unser Herr selbst gesagt hat, ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange. Wer kann sich's da noch erbitten, Herr, zerbreche mich. Aber wir können unserem Herrn danken, wenn er unserer Gemeinde noch zerbrochene Menschen schenkt, von deren Siegen wir dann auch wieder mitleben.
Und ich bitte Pastor Herbert Demme aus Essen, den Leiter des Weiglerhauses.
Als Petrus hinausging und bitterlich weinte, stand in einer großen Gefahr. In der Gefahr, als Zerbrochener auszubrechen. Man kann wohl Jesus nicht nachfolgen, ohne dass man zerbrochen wird. Aber man kann, wenn man zerbrochen wird, ausbrechen. Und das hat Petrus nicht getan. Vor Jahren war ein Junge in meiner Jugendgruppe. Er war zum Glauben gekommen und machte einige Zeit mit und dann blieb er fort. Ich besuchte ihn. Zunächst ließ er sich nicht antreffen. Dann gelang doch ein Gespräch. Ich fragte ihn, warum kommst du nicht? Was ist mit dir? Ach, sagte ich, ich habe keine Zeit und es geht nicht. Nein, nein, sagte ich, es ist was anderes. Was ist? Und dann sagt er, weißt du, das war alles so anders mit Jesus, als ich mir das gedacht habe. Ich wollte nicht mehr lügen, aber ich habe gelogen wie noch nie. Und ich wollte anständig leben. Und ich habe eigentlich sehr unanständig gelebt. Und ich wollte gerade stehen vor den Leuten und konnte das doch nie. Das war wie beim Holzhacken, so erzählt er. Jesus hat mich gepackt und, wie so ein Junge das ausdrückt, Kleinholz aus mir gemacht. Ja und, sag ich. Das lasse ich mir nicht gefallen, sagt er da. Dann will ich kein Christ sein. Wenn das so geht, dann will ich nicht. Ich bin an ihm gescheitert. Er ist nie mehr in den Gottesdienst gekommen. Ich habe ihn auch nie mehr gesehen. Ich habe ihn nie mehr treffen können. Ein Zerbrochener, der ausbrach. So radikal macht das wohl keiner von uns. Man kann das auch fromm machen. Und dann ist das genauso schlimm. Es wird darum gehen, dass wir aushalten, wenn Jesus uns zerbricht. Und dass wir die Hand festhalten, die Hand Jesu, die uns zerbricht. So wie es Petrus getan hat.
Dankeschön. Unser Referent von heute Morgen, Bruder Schäfer aus Dautphe.
3 Minuten.
Kriegst sogar 4.
Der Zerbruch des Petrus geschieht vollends in Johannes 21. Bruder Geig, er hat davon angefangen. Der große Petrus scheitert ja eigentlich an einer ganz kleinen Sache. An einer Magd. Vielleicht sind wir von Haus aus immer so gewohnt, diesen Mann nun fertig zu machen, weil er Angst hat. Ich glaube etwas ganz anderes. Die kleine Magd war ihm viel zu gering, um dort Rede und Antwort für Jesus zu stehen. Dieses Versagen mit dem, was man sich so vornimmt, alles zu können, beginnt ja immer an ganz kleinen Stellen und wird dann zur Lawine. Mit dem, was wir von Hause aus mitbringen, kann Jesus nun mal nichts anfangen. Aber was er uns dann nimmt im Zerbruch und darin gibt, damit baut er sein Reich. Und als er dann dem Petrus begegnet nach der Auferstehung, da hat der Petrus lange, bange Tage und Stunden durchgemacht. Grüße von Jesus, Sehen des Herrn, aber kein Wort. Kein Wort, Petrus, es ist alles gut. Bis zu jenem letzten, allerletzten Augenblick, wo Jesus ihn stellt und ihn fragt, hast du mich lieb? Unsere Väter haben gerne an der Stelle gesagt, dieses dreimalige Fragen hat etwas zu tun mit seiner dreimaligen Verleuchtung. Es mag sein, darf ich es versuchen, anders zu verstehen. Die erste Frage ist nie die letzte Frage, die Jesus an uns stellt. Die zweite Frage ist auch noch nicht die letzte. Jesus will durch alle Türen. Die erste Türe, durch die er geht, ist nie die letzte. Deshalb fragt er ihn dreimal. Hier in dieser Zeitfolge sehr gedrängt, in unserem Leben sieht es oft anders aus. Aber die dritte Türe ist dann die, auf die Jesus auch antworten kann. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Die Legende erzählt, dass Petrus umgekehrt wie sein Herr gekreuzigt sei. Lassen Sie diesen Gedanken einfach einmal stehen. Wenn dieser Christus nach oben hin gekreuzigt wurde, dann hat er geoffenbart, welche Liebe Gott zu den Menschen hat. Und wenn er den Petrus in seinem Sterben Gott preisen lassen wollte und ihn umgekehrt kreuzigen ließ, wenn die Überlieferung stimmt, dann hat hier etwas deutlich werden dürfen davon, wie lieb darum ein Mensch seinen Gott haben kann im Zerbrechen, der sich so für uns zerbrechen ließ. Die erste Türe ist nicht die letzte. Und es wäre gut in unserer Verkündigung, keine christliche Hochstapelei mehr zu betreiben und etwas anderes anzubieten, als uns dieser Herr selbst auf unserem Wege anbietet, den Zerbruch. Und die Gemeinde Jesu geht auf diesen Weg vollends zu, je näher sein Tag kommt.
Es ist tatsächlich so, dass hier ein Thema angekratzt ist, wo man eine ganze Konferenz mit ausfüllen müsste. Nicht? Ich bin als Konferenzleiter heute Nachmittag so ein bisschen auf heißen Kohlen, weil wir nur 3/4 Stunde Besprechung haben. Und ich eigentlich so viel dazu sagen müsste. Ich muss erst die Bekanntmachungen jetzt machen. Haben Sie Geduld. Die Frage, die eben gestellt wurde, ob das nicht ein Gegensatz sei. Lieben Brüder, wir kriegen eine neue Welle der Schwärmerei. Die Gefahr in Deutschland ist augenblicklich nicht nur die Gottlosigkeit, sondern eine neue Pfingstbewegung, unorganisiert, eine Welle von Schwärmerei, die unauffällig unter uns hineingeht. Das ist unheimlich, wie auf einmal lauter Einzelpropheten. Ich kriege täglich Brief, was halten Sie von Karl Mayer, was halten Sie von Fritz Bumskopp? Das ist so ein Missionsunternehmen, also ich habe jetzt keine Namen genannt, verstehen Sie? Es wird ein Mail, das weiß man nicht. Ich halte von Jesus viel, sonst von nichts sage ich nicht. Und da geht so unmerklich viel Schwärmerei. Und zu der Schwärmerei gehört, Christen sind strahlende Leute. Es gibt eine Organisation, da hüpft man vor Freude eine Stunde lang. Ich möchte die Leute sehen, wenn sie allein in ihrem Zimmer sind. Das glaube ich keinem, dass er immer hüpft. Das ist Schwärmerei. Unsere Väter haben der Bibel viel mehr die Linie rausgelesen, die eben Bruder Tichmeier anschnitt. Wir haben einen Heiland, der gekreuzigt wurde und der uns sagt, folgt mir nach, treibt das Kreuz auf euch. Ich glaube, dass ein zerbrochener Wille unter Jesu Kreuz hingelegt tausendmal mehr wert ist als ein paar strahlende Augen. Ich habe nichts gegen die strahlenden Augen, aber ich glaube es Ihnen nicht. Ich darf noch ein persönliches Bekenntnis hier ablegen. Ich war einmal im Gefängnis ich war oft im Gefängnis, aber einmal, da war es während der Terstegen-Zruh-Konferenz. Und da saß ich hier im Gefängnis und war sehr unglücklich. Und dann las ich, dass Paulus von sich sagte, er sei ein Bote in der Kette. Und da habe ich gedacht, dann will ich Terstegen-Zruh-Konferenz machen, indem ich ein Bote in der Kette bin. Da ich niemand anders erreiche, sollen meine Gefängnis
Gefängniswärter an mir erleben, wie in Christ steht. Da habe ich gemeint, das könnte man. Und dann geht die Türe auf und einer kommt und sagt, ganz schnell, das dreckige Handtuch hergeben. Ich mach das schnell, da fällt der Essenpott runter. Da fängt er an zu schimpfen, das ist Staatseigentum. Wie gehen Sie mit um? Da sage ich, Mensch, lasst mich raus, euer dreckiges Staatseigentum brauche ich gar nicht. Reißt mir das Handtuch weg, Tür zugeknallt. Und wie er im Bus stand da und dachte, ich wollte ihm zeigen, wie ein Christ lebt. Und das Ganze war ein Krach. Und nun kann ich bloß ganz kurz sagen, es ging immer schief. Wenn euch heute Leute sagen, wir wollen nicht verkündigen, wir wollen mit dem Leben beweisen, sage ich, was müsst ihr für Leute sein, dass das könnt? Petrus hat nicht gepredigt, seht mich an. Paulus hat mal gesagt, seid mein Nachfolger, aber da ging es um Glauben. Und dann war ich so unglücklich in meiner Zelle, weil es mir nie gelang, in den Minuten, wo die Kerle reinkamen, der strahlende Christ zu sein. Das gelang mir einfach nicht. Ja, der Herr ließ es nicht zu. Er zerbrach mich. Ich weiß, am Samstagabend, da saß ich in der Zelle und heulte über mich wie Petrus, dass ich meinem Herrn so Schande mache. Und da geht die Türe auf und ich krieg hereingebracht, als erstes Buch, das ich lesen darf, hatte meine Frau gebracht, Predigten von Hofacker. Und da fangen die Glocken an zu läuten und ich lese. Und lese, vergesse ich nicht. Ein armer Mensch ist einer, der seine Schulden nicht bezahlen kann. Und ein geistlich Armer ist einer, der seine Schulden Gott nicht bezahlen kann. Ach Gott, habe ich gedacht, das bin ich ja doch nicht. Du hast mich so arm gemacht, ich kann nichts bezahlen. Und dann ging es weiter. Und nun sagt Jesus, selig sind die geistlich arm sind, die nichts mehr bezahlen können. Das Himmelreich ist ihr. Da wusste ich, warum er uns zerbrechen muss. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. So, jetzt machen wir Pause. In einer Dreiviertelstunde ist Missionsversammlung. Freuen wir uns schon drauf.